habe euch einen coolen Text mitgebracht, der mich sehr lang schon beschäftigt, immer wieder herausfordert auch. Und bevor wir jetzt in diesen Text einsteigen, einen kleinen Einstieg in den Text. Ich habe meine Predigt, mein Referat, meinen Vortrag, meine Rede überschrieben mit dem Thema Du bist dran. Du bist dran. Drei Worte, die dein Leben verändern können. Du bist dran. Du bist auf der Autobahn unterwegs, hast morgens einen Kaffee getrunken und du merkst, dieser Kaffee, der will sich von mir verabschieden. Der will nicht mehr bei mir bleiben. Fährst raus, Autobahnraststätte, und vor dir fällt ein Bus, Reisebus mit Japanern, alle stürmen aufs Klo und du denkst, das wird lange werden. Wenn es dann heißt, du bist jetzt dran, kann das eine Erleichterung sein, die man dann verspürt hat. Andere Situation. Du stehst da, die Halle tobt, es sind die letzten Sekunden des Spiels und du kriegst den 7 Meter am Handball. Es ist unentschieden. Du bist jetzt derjenige, der das Spiel entscheiden kann. Du bist jetzt dran. Andere Situation. Du kommst in den Saal, dort empfängt dich eine Schwester, ganz nett, hilft dir, deine Kleider auszuziehen und du legst dich auf den OP-Tisch. Und du weißt, du bist jetzt dran. Du bist dran kann ganz erbarmungslos in unser Leben reden. Du bist dran kann ganz entscheidend sein. Du bist dran, du kannst ganz viel bewegen. Und so haben sich die Jünger gefühlt, nehme ich mal an, so haben sich die Jünger gefühlt, als Jesus das zu ihnen gesagt hat, ihr seid jetzt dran. Er hat in den ganzen Kapiteln vorher, wir reden heute über Matthäus 10, in den ganzen Kapiteln vorher, 1 bis 9, ging es immer um Jesus. Jesus hat gemacht, getan, Seligpreisungen, hat ganz viel, das könnt ihr alles nachlesen, gemacht, getan. Und in Matthäus 10 steigt er ein und sagt, ich gebe euch jetzt meinen Geist, den Geist der Heilung, Geist Dämonen auszutreiben, Geist, einen kraftvollen Geist, den gebe ich euch jetzt. Und ich glaube, da haben die Jünger gemerkt, ich bin jetzt dran. Jetzt geht es um mich. Es geht nicht mehr um Jesus, sondern es geht jetzt um mich. Ich bin dran. Und was dann passiert ist, das können wir jetzt nachlesen. Ja, Matthäus 10, jetzt dürft ihr eure Handys wieder rausholen, nicht online gehen. Matthäus 10, 5 bis 15. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihn und sprach, geht nicht auf der, ich lese Luther, geht nicht auf der Heidenstraße und zieht nicht in der Samariterstätte, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel. Geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist herbeigekommen. Macht die Kranken gesund, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Teufel aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch. Ihr sollt nicht Gold, noch Silber, noch Erz in euren Gürteln haben, auch keine Tasche zur Wegfahrt, auch nicht zwei Röcke, keine Schuhe, keinen Stricken. Denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Schon ein Hammertext, ja, du bist jetzt dran. Da denken wir doch, ganz komisch. Denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Wo ihr aber in eine Stadt oder einen Markt geht, da erkundigt euch, ob jemand darin sei, der es wert ist. Und bei demselben bleibt, bis ihr von dannen zieht. Wo ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es. Und so es das Haus wert ist, wird euer Friede auf sie kommen. Ist es aber nicht wert, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Und wo euch jemand nicht annehmen wird, noch eure Rede hören, so geht heraus von demselben Haus oder der Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, dem Lande der Sodom und Gomorra wird es erträglicher gehen am jüngsten Gericht, denn solcher Stadt. Jesus, und jetzt bitte ich, ich lade dich jetzt ein, unsere Herzen und Ohren aufzumachen für dich, für das, was bisher in dem Tag war, dass die Dinge, die wir gehört haben, die Begegnungen, die wir hatten, jetzt auch mit dem zusammenkommt, was du sagen willst, was du vorbereitet hast. Danke, dass du jetzt da bist und den Raum in unser Herzen und unseren Geist einnimmst. Amen. So, das ist der Auftrag. du bist jetzt dran. Du bist jetzt dran. Und dieser Text, den finde ich extrem spannend. Nehmt den Text mit in eure Hauskreise, Gebetskreise, wo auch immer ihr seid, und lest diesen Text immer wieder mal durch, diskutiert den durch. Und ihr werdet feststellen, da gibt es ganz verschiedene Meinungen dazu, wie es immer bei Bibeltexten gibt. Es gibt ja auch interaktive Methoden, mit denen man Bibeltexte lesen kann. Bibel teilen in 7 Schritten oder Farbe bekennen, wo dann auch wirklich jeder und jede, die in dem Raum ist, dann auch was zu sagen hat und auch ihre Meinung, ihre Fragen, ihre Anliegen dann loswerden kann. Warum finde ich den Text so spannend? Weil es das erste Mal ist, dass Jesus die Jünger beauftragt, zu gehen und etwas zu machen. Und das auf eine sehr skurrile Art. Ohne Taschen, ohne Stöcke, ohne Schuhe. Sollen sie irgendwo hingehen und predigen und erzählen und keine Ahnung was. Das ist nur eine komische Beauftragung. Und wenn ihr dann zusammen seid, dann werdet ihr feststellen, ja, das finde ich wirklich auch komisch. Das sind Dinge dabei, mit denen kann ich nicht leben. Warum zum Beispiel, Vers 8, soll das so sein, Augenblick. Warum soll es so sein, dass ich mit nichts losziehen soll? Ist doch komisch. Ich muss noch einen Rucksack wenigstens mitnehmen können oder mein Fahrrad auf den Camper packen. Gore-Tex-Wanderschuhe wären auch cool. Nee, das soll da bleiben. Aber warum ist es so? Oder ich bin dran. Und wenn ihr mitgehört habt, in Vers 6, warum eigentlich nur zum Haus Israel? Jesus später, Matthäus 28, sagst du doch, geht hin. In alle Welt. Und warum jetzt Israel? Warum sollen wir da anfangen? Ist doch komisch. Oder ein anderer Einspruch, der sicher kommen kann, ey, ich bin doch nicht ausgestattet. So wie du das mit den Jüngern gemacht hast, das bin doch nicht ich. Kann doch nicht sein, ich bin doch nicht so ausgestattet. Ich habe doch den Geist nicht bekommen, den Geist der Heilung. Wie soll ich den Menschen heilen? Viele Widersprüche, Einsprüche werden da sein und es ist gut, dass die kommen werden. Weil da werdet ihr individuell miteinander ins Gespräch kommen und überlegen, was heißt es eigentlich, wenn du so denkst, dass du Gore-Tex an der Schule brauchst. Jetzt mal platt gesagt, aber ihr versteht, was ich meine. Da gibt es berechtigte Einsprüche, weil der oder diejenige so ist. Und genau so auf den Auftrag Gottes auch reagiert. Und das muss diskutiert werden, da muss man sich damit auseinandersetzen. Und für diejenigen, die den Text schon vorbereitet haben und sich Gedanken gemacht haben, ihr werdet wahrscheinlich dann kommen und sagen, Stefan, das ist ganz nett, was du uns erzählst. Und was da auch am Schluss steht, da steht nämlich nichts mehr von den Jüngern. Jesus schickt die Jünger los. Und was passiert im ganzen Kapitel? Sie ziehen los, hoffentlich. Aber wir erfahren nie, was mit ihnen passiert ist. Und in sowas willst du mich reinschicken? Das soll ein Auftrag sein, von dem ich nicht weiß, ob die Jünger das geschafft haben. In Kapitel 11 geht es nämlich wieder um Jesus. Jesus geht dann wieder los, heilt und predigt und so. Von den Jüngern erfährt man nichts mehr. Erst später in Kapitel 13, glaube ich, kommen sie dann wieder zurück. Und dann geht es aber gleich ums Ehrenraufen. Die erzählen ihm gar nicht, was passiert ist. Ist doch komisch. Warum ist das so? Ich lasse es jetzt mal so stehen und nehme euch mit in einen Teil meiner Arbeit. Ich bin beim evangelischen Jugendwerk angestellt, habe da einen sehr coolen Job. Ich darf mindestens 2 bis 3 Mal im Jahr auf Kosten von meinem Arbeitgeber, also hört jetzt gut zu, ja, auf Kosten von meinem Arbeitgeber ins Ausland fliegen und frische Ananas essen und afrikanische Cola schmeckt besser als deutsche Cola trinken und so. Und nebenbei dann eben auch noch mit Menschen dort reden, so ein kleiner Teil. Nein, natürlich nicht, aber es ist ein ganz toller Job, den ich dort habe. Und ich betreue YMCA, Young Men's Christian Association, CVJM, Christlicher Verein junger Menschen. Ich betreue die Partnerschaften mit Nigeria und Eritrea. Das heißt, ich bin dort zur Ermutigung, zum Beten, zum Projekt und Programme mit, begleiten und steuern. Und auf einer dieser Fahrten begegnet mir eine junge Mitarbeiterin aus dem Ziffert in Gombe. Gombe liegt im Nordosten von Nigeria. Für alle, die so ein bisschen eine Ahnung haben, was in Nigeria passiert, die wissen, dort ist Boko Haram, das ist eine muslimische Terrorsekte, die nicht nur Christen umbringt, sondern auch nicht rechtgläubige in ihren Augen, nicht rechtgläubige Muslime umbringt. und wo Menschen auf der Flucht sind. Man sagt derzeit, oder bis vor einem Jahr, die jüngste Statistik, 2 Millionen Menschen sind auf der Flucht. 2 Millionen Menschen in Baden-Württemberg. Welche Städte sind das? Stuttgart ist weg, Karlsruhe ist weg, Ulm ist weg, Freiburg ist weg, Heidelberg, na gut, Heidelberg, ein paar Japaner können sie ja nicht lassen, die sind immer noch dort, aber prinzipiell, diese Städte sind weg. Da ist niemand mehr. Die ganzen Deutschen, die in diesen Städten wohnen, sind weg. Und genau das passiert in Nigeria. 2 Millionen Menschen auf der Flucht. Und auf der Flucht heißt, ich verlasse mein Haus, ohne dass ich weiß, wann ich dorthin wieder zurückkomme. Ich verlasse mein Haus und Grund, ohne dass ich weiß, was ich in 5 Jahren, 3 Monaten, wann auch immer ich dorthin zurückkomme, was ich dort wieder vorfinden werde. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Und diese Menschen auf der Flucht kommen nun zu Zefalde Mgombe in dem YMCA oder kommen in diese Stadt. Zefalde-Mitglieder, Dina, so heißt die junge Frau, eine Ehrenamtliche aus diesem Zefalde, machen ihre Türen auf und sagen, klar kannst du bei mir wohnen. Egal wie lange, zieh mit ein. Wo wir 5, 8 oder 10 Leute satt werden, ist für euch 3 auch noch Platz. Sie erzählen, wir haben monatelang keine YMCA-Arbeit mehr machen können, weil wir diese Flüchtlinge beherbergen mussten. Wir mussten uns um die Menschen kümmern, die bei uns gewohnt haben. Wir mussten gucken, dass wir am nächsten Tag zu essen haben. Und dann gehen sie noch in ein Flüchtlingscamp. Gehen in dieses Camp, besuchen die Menschen, erzählen ihnen von Gott, bringen Seife mit, ein paar Medikamente, das, was sie irgendwo zusammen geschenkt bekommen haben, sich leisten können, das nehmen sie mit, bringen das in dieses Flüchtlingscamp und in so einem Flüchtlingscamp, das sind krasse Zustände. Gehen in dieses Flüchtlingscamp, bringen ein paar kurze Hosen, was auch immer da ist, und schenken das her. Und ich frage die Dina, warum macht ihr das eigentlich? Warum gehst du dorthin? Du selber nicht viel. Warum geht ihr dorthin? Warum machst du das, diesen Menschen zu helfen? Dann sagt sie, naja, als Fremder in einer fremden Stadt ist man orientierungslos. Als Fremder in einer fremden Stadt wird man ausgenutzt. Als Fremder in einer fremden Stadt weiß man nicht, wie man sich bewegen soll, wie das Leben weitergehen soll. Kann ich doch nicht zu Hause bleiben. Da können wir doch nicht zu Hause bleiben. Und am Schluss, also wir haben dann ein Interview auch gedreht, ich erkläre vielleicht noch ein bisschen mehr dazu, hat sie dann gesagt, naja, wir mussten das einfach tun. Es blieb uns gar nichts anderes übrig. Wir sind jetzt dran. Wir haben den Auftrag gekriegt, wir können doch nicht anders. Wir mussten das Wenige, das wir haben, teilen. Und Gott wird es uns schon irgendwann wieder zurückzahlen. Aber wir mussten das Wenige, das wir haben, das mussten wir teilen. Geht nicht anders. Diese Begegnung mit Dina und andere Begegnungen von uns im Weltdienst, wir sind insgesamt 3 Kollegen und Kolleginnen, hat uns dazu inspiriert, diese Menschen uns zum Beispiel zu nehmen. Es sind Nonnen in Rumänien, die im Kloster wohnen und die in dieses Kloster jetzt einen Annex machen, einen Anbau, weil sie sagen, bei uns sind Euro-Waisen. Kinder, deren Eltern in Deutschland im Schlachterhof sind, in Spanien Erdbeeren ernten, Orangen pflücken. Die Eltern sind weg, die Kinder sind allein zu Hause, können nicht zur Schule oder müssen mühsam zur Schule laufen. Und die Nonnen sagen, ihr dürft bei uns wohnen. Kommt zu uns und machen Platz in der Herberge, dass ihr da wohnen könnt und in der Nähe von der Schule seid. Ich bin jetzt dran, was zu tun. Wir haben dann Videos von dieser Nonne, von Nigerianern und Äthiopiern und so gemacht und haben da eine Aktion draus gemacht, die heißt Changemaker, eine Mitmachaktion, in der es darum geht, zu sagen, was stimmt eigentlich in meinem Umfeld nicht. Wir sind mit dem Religionsunterricht, dem Konfirmandenunterricht, Jungschau und so unterwegs und animieren junge Menschen, Kinder zu darüber nachzudenken, was stimmt eigentlich in deinem Umfeld nicht und was kannst du dagegen tun oder dafür tun, dass sich was ändert. Changemaker.info, da findet ihr die ganzen Videos und die Informationen und auch eben dieses Interview von Dina. Wie passt es nun zusammen? Der Text, Jesus, die Beauftragung von Jesus, unsere Einsprüche, hey, ich kann doch nicht heilen, dieses ganz klare, ich muss es einfach tun, wie passen diese Dinge zusammen? Schlag vor, dass wir zurückgehen in den Text und gucken, was soll man eigentlich tun? Was ist das, was Jesus vorschlägt, um in dieser Welt Dinge zu ändern? Und er hat die Jünger dazu beauftragt. Das Erste, was er macht, er sagt, predigen. Predigen. Predigen heißt, ich erzähle von dem, was Jesus in meinem Leben getan hat. Ich erzähle von dem, was Jesus in meinem Leben getan hat. Wie es der Lukas vorher gemacht hat, in der Andacht in Amsterdam. Ich erzähle von dem, was Jesus bei mir verändert hat. Das ist eine Predigt, das ist eine Andacht. Das ist das, was bewegt. Wenn ihr immer denkt, die Dinge sind so hochgestochen, und das werde ich jetzt in den nächsten paar Sachen, in Aufträgen, die Jesus uns gibt, versuchen darzustellen, das ist nicht so schlimm. Das kann man machen. Erzähl von dem, was Gott Gutes in deinem Leben getan hat. Du musst es nur so tun, dass der andere es auch versteht. So wieder lernen, auf einfache Weise deine Erfahrungen, deines Glaubens anderen mitzuteilen. Das andere ist, wie gesagt, heilen. Heilt Kranke. Was bedeutet das? Was bedeutet es, kranke Menschen zu heilen? Wenn ihr in Jakobus guckt, dann stellt ihr fest, wenn etwas heil wird, dann kommt der Shalom Gottes, der Friede Gottes. Dann werden Dinge wieder heil. Das heißt nicht nur körperlich heil, sondern da werden auch wieder Beziehungen heil. Wenn ihr Kranke heilt, heißt es eben nicht nur darum zu beten, dass der Schnupfen besser wird, sondern es geht auch darum zu beten, dass deine Beziehung, deine gestörte Beziehung zu deinem Vater oder deiner Mutter wieder gut wird. Dass dein krankes Verhältnis zu dir selber, zu dem Geld, zu was auch immer bei dir ist, dass das wieder gut wird. Das ist eine Krankheit heilen. Wir reduzieren das in unserem Verständnis immer nur aufs Körperliche, aber wenn wir nach Afrika gehen oder in verschiedenen anderen Kontexten wird man feststellen, Heilung hat eine viel größere Philosophie. Es geht um viel mehr als außer nur um den Körper. Es geht um diese gesamten Beziehungen in unserem Leben, die heil werden. Weckt Tote auf. Was heißt das? Tote aufzuwecken. Tote aufzuwecken heißt, einem Menschen zu begegnen, der nicht weiß, wie es weitergeht. Der innerlich abgestorben ist. Abgestumpft von dem, was die Gesellschaft ihm geboten hat, was seine Familie ihm geboten hat, was die Welt ihm geboten hat, der daran verzweifelt und sagt, und nicht weiter kann. Das heißt, Tote aufzuwecken. In jemandem wieder Licht und Farbe produzieren, ihn ins Leben weiter zu begleiten, diesen Moment des Stillstands, des Dunkel zu überwinden. Das heißt, Tote aufwecken. Als letztes treibt Dämonen aus. Auch hier ist eine Übersetzung nötig. Was heißt es, Dämonen auszutreiben? Der Satan, wenn man es wörtlich übersetzt, heißt der Durcheinanderwürfler. Dinge werden im Leben durcheinander gewürfelt. Orientierungen verlieren sich, Werte verlieren sich, ethische, moralische Standards verlieren sich. Und in dieses Leben einzutauchen, zu helfen, dass diese Orientierung wieder da ist. Das bedeutet, Dämonen auszutreiben. All das, natürlich kann man auch wörtlich nehmen, und das passiert auch wörtlich. Es werden Dämonen ausgetrieben, es werden Kranke heilen. Das ist wörtlich, aber wir dürfen uns davon nicht abschrecken lassen. Weil wir sonst immer glauben, das kriege ich doch nicht hin. Ja, du kriegst es vielleicht nicht hin. Aber wenn du es überträgst, auf dich, auf deinen Kontext, auf die Situation, in der du bist, dann kriegst du es tatsächlich hin, jemandem wieder Orientierung zu bieten. Jemanden, der die Orientierung verloren hat, weil sein Leben durcheinander gewürfelt ist. das kriegt man hin. Also ihr merkt, was Jesus da sagt, du bist dran, ist eigentlich eine coole Aufgabe. Eigentlich eine tolle Aufgabe. Ihr merkt, ich komme aus der Ecke der Sozialarbeit, das prägt mich, da habe ich promoviert. Aber das finde ich eben genau das Spannende, dass man auch die Bibel mit diesen Blicken lesen kann und sagen kann, genau das ist möglich und das ist wichtig und wichtig zu tun. Woher weiß ich jetzt eigentlich, wenn das stimmt, dass man das so verstehen kann, woher weiß ich eigentlich jetzt, was zu tun ist? Woher weiß ich, was ich machen soll? Und da gibt der Text, finde ich, eine sehr coole Antwort. Wenn ihr lest, dann sagt Jesus, tretet in das Haus, das würdig ist und das selbst bleibt. Wie stellt ihr euch ein Haus vor, in das die Jünger getreten sind, eingetreten sind? Eine kleine Kammer, nehmt eure Garage, die ihr zu Hause habt oder eure Eltern haben. In dieser Garage wohnt eine Familie. Ja, da brennt ein Feuer, da sind vielleicht zwei Schafe drin, da wohnt die Familie drin und genau in dieses Haus treten die Jünger ein. So ungefähr, aus Lehm gebaut, keine Ahnung wie, so ungefähr ist das Haus der damaligen Zeit gewesen, zur Zeit Jesus. Und in dieses Haus tretet ihr nun ein. Da rennen die Kinder rum, da ist die kranke Oma dabei, da habt ihr plötzlich das gesamte Leben vor euch. Ihr tretet in dieses Haus ein. Und woher weiß ich jetzt, was dran ist zu tun? Wenn man in dieses Haus eintritt, dann ist man Teil der Familie. Dann ist man Teil des Lebens dort. Du bist nicht mehr der oder die Deutsche mit der oder dieser Prägung, sondern du bist der Teil dieser Familie. Und dann werden dort Dinge mit dir diskutiert. Dann erfährst du über diese Bindungen, über die Abhängigkeiten, über die Fragen, über die Freuden, über die Anliegen dieser Familie. Du trittst in einen kleinen Kosmos ein. In diesem Kosmos hat Gott gesagt, da bleibst du. Das ist Sozialarbeit pur. Tritt in das Leben von Menschen ein und bleib dort. Und versuch zu verstehen, was diese Menschen umtreibt, wo diese Menschen gebunden sind, wo diese Menschen arm sind, wo diese Menschen krank sind, wo diese Menschen Orientierung verloren haben. Bleib und hör zu. Und du trittst in dieses Haus ein als Gast. Du bist derjenige, der nichts hat. Deswegen hat auch Jesus am Anfang gesagt, nehmt nichts mit. Ihr kommt nicht mit den Gore-Tex-Wanderschuhen und dem Camper, der noch vor der Tür steht, wo er dann sagen könnte, hey, der Dreck hier, der geht mir ein bisschen auf den Zeiger, ich gehe in meinen Camper, da schlafe ich besser. Nein. Du kommst mit nichts in diese Situation und dort sollst du leben, um das Leben zu erfahren. Und das ist cool, weil du plötzlich nicht mehr anders bist. Du bist plötzlich in einem Leben und hörst dort zu und gibst das, was du hast. Du bist kein Touri, du bist nicht Deutscher, sondern du sitzt dort. Leben teilen, zuhören, keine Dinge mitnehmen, damit man offen ist für das, was die Menschen zu sagen haben. Und das ist oft das Schwierigste, weil wir mit unseren Vorstellungen, mit unseren Ideen in diese Situationen kommen, mit unseren Prägungen und es nicht lassen können, mit unseren Prägungen an diese Dinge ranzubringen. Aber diese Offenheit mitzubringen, diesen Rucksack wegzulassen, und deswegen steht es auch da, nichts mitnehmen, sondern leer dorthin gehen und mit den Menschen das Leben teilen. Wenn das nun stimmt, dass es möglich ist, Dinge zu verändern, wenn es nun stimmt, dass ich in dieses Leben eintreten darf und kann, wenn es nun stimmt, dass ich mich hinsetzen kann und zuhören kann und auch von diesen Menschen lernen kann und auch lernender in der Situation bin, wie kann ich das nun machen? Auch da gibt der Text uns im Grunde drei Impulse dazu. Der erste Impuls ist, fokussier dich. Der Einwand, der Einwurf, der ganz am Anfang da war, geh nur zum Haus Israel, ist ein Aufruf, ist ein Appell, dich zu fokussieren. Verlier dich nicht im Suchen deines Auftrages. Jetzt sind die Flüchtlinge da, in Nigeria, in Gombe. Dann geht es jetzt um die Flüchtlinge. Fokussier dich. Jetzt fängt das Jahr 2020 an. Was ist dein Fokus für dieses Jahr? Worauf willst du dich fokussieren? Wo willst du Möglichkeiten ausschließen? Und das heißt fokussieren. Dinge bewusst nicht zu tun und dafür andere Dinge zu machen. Fokussier dich. Jesus hat sich ganz bewusst nicht zu den Samaritern geschickt, nicht zu den Heiden, sondern ins Haus Israel. Fokussiert euch. Und das ist auch für uns in einer Multi-Optionsgesellschaft extrem schwierig. Fokussier dich. Was ist das, was du tun willst und was ist das, was du weglassen willst? Fokussier dich. In unseren Changemaker-Aktionen sagen wir den Jugendlichen oder den Kindern oder den Erwachsenen, nehmt euch eine Sache vor, die ihr ändern wollt. Eine Konfi-Gruppe hat sich vorgenommen, also Stefan, bei uns im Bus, wenn ich morgens um 6 oder 6:30 im Bus bin, dann sind da ältere Leute und die ganzen jungen Leute stehen nicht auf, wenn die Älteren reinkommen im Bus. Ich will das ändern. Ich fokussiere mich darauf, dass ich aufstehe, dass ich jemandem sage, hey, steh du auf, dass ich jemand anderem sage, hey, steh du auf, und dann ändert sich was. Verändern. Das sind die kleinen Dinge. Fokussiere dich. Du musst nicht die ganzen Rassismusdebatten der Welt lösen. Nee. Steh auf, wenn jemand Älteres reinkommt und sich hinsetzen will. Und schon fängt es an. Fokussiere dich. Der zweite Punkt ist, mach es nicht allein. Geh nicht alleine los. Jesus, und das wird jetzt nicht beschrieben in dem Text, aber so stelle ich es mir vor, zumindest in Lukas wird es dann bestätigt, als er später nochmal Jünger aussendet, sendet sie immer zu zweit aus, nie alleine. Immer zu zweit in Situationen. Geht nicht alleine los. Warum? Wenn man Ermutigung braucht, wenn man Korrektur braucht, wenn man jemanden braucht, der für einen betet, wenn man jemanden braucht, der einem Kraft gibt in der Situation, in der man ist. Jesus schickt sie nicht alleine los. Da bin ich mir sicher, und ich bin mir auch sicher, dass sie zu zweit unterwegs waren, egal, aber wenn ihr Dinge angehen wollt, wenn ihr Dinge verändern wollt, dann macht es nicht allein. Wenn ihr Rauchen aufhören wollt, braucht ihr jemanden, der fragt, wie sieht es aus heute, was hast du getan? Ich bin gerade ein aktuelles Beispiel, weil einer von meinen Neffen jetzt dran ist, seit 1.1. eben aufhört zu rauchen, und ich frage ihn, und wie sieht es aus? Nur zwei. Voll cool. Fragen, dabei bleiben, dranbleiben. Deswegen schickt Jesus Menschen zusammen los. Aus der Changemaker-Aktion, eine Gruppe hat sich gesagt, wir wollen bei uns an der Schule das Ausgrenzung von Menschen mit anderer Hautfarbe, dass sich das ändert. Und die sind als SPK dann zum Direktor gegangen. Und dann 8. Klasse, 9. Klasse, 7. Klasse zum Direktor, das ist meistens sehr angstbehaftet. Wenn die aber zusammengehen, dann haben sie nicht so viel Angst. Deswegen geht man zusammen, um Ängste zu teilen, Dinge eben miteinander zu teilen. Als letzter Punkt, man geht als Ausgestattete. Da wisst noch die Frage, ey, kann ich doch nicht, kann keine Kranken heilen. Aber ich versuche zu zeigen, doch, geht. Aber Jesus hat euch und uns ausgestattet. Wenn er euch und uns einen Auftrag gegeben hat, wenn wir wissen, du bist jetzt dran, Dinge zu tun, dann sind wir voll ausgestattet. Wir haben Vollausstattung gekriegt. Auch wenn es nicht glaubt. Wir müssen es nur lernen, diese Vollausstattung zu bedienen. Und das ist auch so eine Antwort, wo ich dir geben würde, wenn du fragst, was heißt Veränderung in meinem Leben? Das heißt, dass ich mit meiner Vollausstattung immer noch lernen muss, umzugehen. Ich habe noch nicht alle Bedienelemente vollständig gecheckt. Ich muss immer wieder dieses Bedienungshandbuch mir rannehmen und sagen, okay, so könnte es funktionieren. Aber die Vollausstattung ist da. Du, so wie du heute hier bist in Stuttgart, bist voll ausgestattet für den Job, den Jesus, den Gott für dich in deinem Leben vorgesehen hat. Fertig. Du musst es nur lernen, mit dieser Feuerausstattung umzugehen. Du musst es lernen und hören, und deswegen gibt es Programme und keine Ahnung was, aber du bist ausgestattet. Und das will ich dir heute Morgen so sagen, weil wir einen Tag zusammen. Ihr habt jetzt viel gehört aus Nigeria, ihr habt aus der Bibelgeschichte einiges gehört, ihr habt von unseren Changemaker-Aktionen einiges gehört. Und jetzt bleibt nur eins übrig zu sagen, du bist jetzt dran. Du bist jetzt dran, für dieses Jahr Dinge zu tun. Ich lese nochmal den Bibeltext als Schluss. Und Jesus sandte diese 12, gebot ihnen und sprach, geht nicht auf der Heidenstraße und zieht nicht in der Samariterstätte, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israel. Geht aber und predigt und sprecht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht die Kranken gesund, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf und treibt die Teufel aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch. Ihr sollt nicht Gold noch Silber noch Erz in euren Gürteln haben, auch keine Tasche zur Wegfahrt, auch nicht zwei Röcke, keine Schuhe und keinen Stecken. Denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Wo ihr aber in eine Stadt oder einen Markt geht, da erkundigt euch, ob jemand darin sei, der es wert ist. Und bei demselben Haus bleibt, bis ihr von dannen zieht. Wo ihr in ein Haus eintretet, so grüßt es. Und so es das Haus wert ist, wird euer Friede auf sie kommen. Es ist aber nicht wert, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Und wo euch jemand nicht annehmen wird, noch eure Rede hören, so geht hinaus von demselben Haus oder der Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, dem Lande der Sodoma und Gomorra wird es erträglicher gehen am jüngsten Gericht denn solcher Stadt.